Podcast machen voll Bock, ey.
Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freaks und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist 92-facher Nationalspieler, er ist zweimaliger NCAA-Champion, zweimaliger deutscher Meister und seit diesem Herbst auch Gewinner von EM-Bronze. Seit rund 3 Wochen ist Nils Giffey auch Spieler des FC Bayern Basketball. Wir sprechen über seinen plötzlichen Wechsel, das Wiedersehen mit Alba Berlin, eine magische EM, überragende Litauer Fans und vieles, vieles mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du dabei bist bei Open Court. Die wichtigste Frage für jeden Neumünchner muss lauten, ich weiß es leider aus Erfahrung, wie läuft's mit der Wohnungssuche?
Wow, selbe Frage habe ich gerade auch bekommen. Noch ein bisschen schwierig. Ja. Noch bin ich im Hotel. Also, wenn du Tipps hast, gerne her damit.
Ja, Leute kennen. Das war bei mir das Einzige, was geholfen hat und was aber irgendwann auch nicht mehr gereicht hat. Also, ich erinnere mich noch an Wohnungsbesichtigung, wo man irgendwie hin ist und dachte, man hat einen Termin alleine und dann waren irgendwie auf der Straße schon Schlangen, weil halt, das letztendlich doch eine offene Besichtigung war, irgendwie 40 Leute da zur Besichtigung waren. Also es ist kompliziert auf jeden Fall.
Oha, okay. Nee, so eine Situation haben wir bisher noch nicht gefunden. Aber es war jetzt schon einige Male so, dass sie eigentlich gesagt haben, okay, wir haben schon jemanden, schon Favoriten, ihr könnt es euch aber doch gerne angucken, falls die absagen sollten.
Okay, ja. Ich drücke die Daumen. Es kann dann, irgendwann wird es auf jeden Fall funktionieren, aber es kann schon ein bisschen lästig sein. Wie lief das denn mit dem Wechsel ab jetzt? Also wusstest du schon ein bisschen früher Bescheid oder konntest du dich halt erst sobald die Unterschrift da war, um solche Sachen kümmern?
Ich konnte mich eigentlich wirklich erst in dem Moment, wo die Unterschrift fest war. Und auch die ganze Buyout-Situation auch geklärt war, konnte ich mich eigentlich erst auf solche Sachen fokussieren, beziehungsweise erstmal musste ich einen Flug buchen und aus muss ja anreisen. Das war wirklich erst sehr, sehr Schritt für Schritt abgegangen. Ja.
Wie ist denn das so abgelaufen? Also vom ersten Kontakt bis zur Unterschrift, wie schnell ging das dann?
Naja, es war so, dass ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Spanien, in Murcia, eine Buyout-Möglichkeit hatte. Ich glaube, boah, lass mich lügen, ob das irgendwie die erste Oktoberwoche oder Ende der ersten Oktoberwoche war. Und das auch von beiden Seiten die Option war. Und dann irgendwann mein Agent halt auch angerufen hat und gesagt hat, okay, wir haben eine Möglichkeit, in München und die Entscheidung kann jetzt aber nicht innerhalb von irgendwie 3 Wochen fallen, sondern die muss relativ schnell fallen und genauso ist dann auch gelaufen.
Das war ja, also dein erklärtes Ziel war ja, Euroleague im Ausland eigentlich zu spielen. Das hat jetzt offensichtlich nicht geklappt. Als diese Anfrage aus München kam, musstest du da irgendwie dann trotzdem irgendwie erst so ein bisschen in dich gehen, ein bisschen länger überlegen oder war das dann für dich klar, okay, das ist halt für mich eigentlich, also gerade auch sportlich jetzt eine super Situation, so das muss ich eigentlich machen?
Nee, klar, es war natürlich eine Situation, die ich erstmal überlegen musste, wie ich die annehme und wie ich die angehe. Weil es ja ein bisschen, ja, so mit der Alba und München-Situation war es natürlich ein bisschen prekär. Und da habe ich auch ein paar Nächte drüber geschlafen und einige Gespräche mit nicht nur meinen Agenten, sondern auch einfach meinem engsten Kreis, meinen Freunden, meiner Family ein bisschen gehalten und haben die Optionen und auch die Pros und Kontras so ein bisschen durchgestöbert und sind dann aber, beziehungsweise ich bin dann an der Entscheidung angekommen, dass ich das machen möchte.
Es ist also natürlich irgendwie der große Elefant im Raum bei dem Wechsel, dass du natürlich diese sehr, sehr ausgeprägte Berliner Vergangenheit hast. Also wie du schon gesagt hast, hat dich so jetzt an der Reaktion, die es dann auf die Entscheidung gab, irgendwie was überrascht oder hattest du das so erwartet, wie es jetzt letztendlich ausgefallen ist?
Nö. Es war ja klar, dass irgendwas kommt. Also es war klar, dass eine Reaktion kommt, die kann ich verstehen. Die habe ich auch in einer anderen Art und Weise erwartet, wenn man dann in der Halle steht und doch paar Sprüche bekommt. Natürlich merkt man das auch und ich glaube, das ist nochmal anders als als wenn ich die jetzt in Kaunas bekommen hätte oder sonst wo. Hm. Berlin ist Heimat. Auch der Verein Alba ist was extrem Wichtiges in meinem Leben und natürlich haben da ein paar Sprüche wehgetan, aber das wusste ich, dass es kommt.
Das war jetzt nicht so, dass irgendwas gekommen wäre, was dich dann irgendwie hat zweifeln lassen, dass das jetzt die richtige Entscheidung war oder sowas?
Nein, so eine Härte hat das nicht angenommen.
Ja, das ist eh besser. Du hast ja am 5. November zuletzt in Spanien gespielt, dann kam der Wechsel und am 10. gab es halt dann direkt das erste Spiel und es war natürlich auch sofort in Berlin. War da von Anfang an für dich klar, dass du da auflaufen würdest oder hast du vorher irgendwie noch überlegt, so vielleicht verschieben wir das irgendwie auf das nächste Spiel?
Nee, in der Situation musst du dann auch einfach Profi sein und sagen, okay, ich habe einen Arbeitsvertrag angetreten, den ich genauso wahrnehmen werde. Also da muss man auch mal die Emotionen ein bisschen rausnehmen.
Und wie war das Spiel denn so für dich? Also, und
es hat geholfen, dass wir gewonnen haben. Ich glaube, das hat meine innere Stimmung auf jeden Fall nach oben gedrückt und da waren auch genügend, war genügend Family da, genügend Freunde da, mit denen man noch mal kurz quatschen konnte und die man danach noch kurz im Hotel gesehen hat. Also, weißt du, da war mein Fokus eigentlich auch, ja.
Ist das vielleicht dann auch irgendwie im Nachhinein sogar gut, dass man halt dieses sehr emotionale Spiel irgendwie direkt am Anfang hat, damit man sich dann vielleicht danach direkt dann noch ein bisschen mehr auf das Sportliche konzentrieren kann? Oder kannst du das sowieso für dich so trennen, dass das einfach funktioniert?
Nee, das ist schon eine Sache. Das kann man nicht immer trennen. Und auf der anderen Seite, so jetzt ist es so passiert. Meine Frau hat gesagt, so Pflaster musst du schnell runterreißen, dann passt das auch.
Und hat auch so für dich funktioniert jetzt so in den Tagen danach?
Ja, war okay.
Dann lass uns gleich noch ein bisschen über das Sportliche sprechen. Erstmal so vielleicht als kurzer Rückblick, so die letzten anderthalb Jahre waren bei dir irgendwie sehr, sehr ereignisreich. Also du bist 2021 nach 7 Jahren in Berlin zu Kaunas gewechselt. Dort lief es halt insgesamt sicherlich sportlich nicht so wie gehofft, also gerade in der Euroleague. Hättest du diese Entscheidung irgendwie rückblickend gerne zurück? Hättest du das lieber anders gemacht?
Ich habe genau dieselbe Frage mit ein paar Freunden auch mal durchgesprochen. Am Ende, wenn man sich auf solche vergangenen Sachen immer wieder beruft und nochmal drüber geht und nochmal drüber geht, muss man sich echt fragen, warum man diese Entscheidung trifft. Und wie gut man diese Entscheidung auch wirklich getroffen hat. So mit den Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, würde ich die Situation nochmal treffen. Hätte ich gewusst, dass es schon ein bisschen geknistert hat und dass vielleicht die Coaching-Situation nicht so stabil ist, wie sie von außen aussieht, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt. Wusste aber niemand. Also ich glaube, nur die Leute intern wussten das. Und für mich war Kaunas eine Adresse, die eigentlich Stabilität völlig ausstrahlt. Leute können sich entwickeln. Du gehst dahin, du hast eine gute, unglaublich Facilities. Die Stimmung ist eigentlich immer toll im Team. Und Fans sind unglaublich. Halle ist glaube ich, einer der geilsten Hallen in Europa zu spielen. Und also das sind schon einige Plusfaktoren. Ich glaube, wenige hatten damit gerechnet, dass das so eine unerfüllte Saison wird. Und das ist die Antwort auf deine Frage.
Ja, also es ging dir ja wahrscheinlich auch irgendwie darum, dann nochmal halt was Neues kennenzulernen. Und also wie du sagst, das ist ja eine Top-Adresse. Mich hat noch interessiert, also gerade weil ich es jetzt bei der EM dann auch wieder erlebt habe, dass halt also in Litauen hat Basketball halt einfach so einen ganz extremen Stellenwert und so. Die Fans sind immer da, reisen ja auch mit der Nationalmannschaft überall hin, egal wo es hingeht. War das halt trotzdem was, was dir dann auch an diesem Jahr irgendwie viel, viel Spaß gemacht hat und was irgendwie so eine sehr interessante Erfahrung war, wie so diese Fankultur einfach dort ist?
Ja, war wirklich speziell. Die lieben Basketball, du hast da extrem viel Aufmerksamkeit durch die Medien, du hast da extrem viel lokale Aufmerksamkeit. Das ist schon spannend. Ich mag Litauen, diese litauische Basketball-Mentalität trotzdem sehr, weil viele Leute viel mit Basketball zu tun haben. So, wenn du schlecht spielst, hast du natürlich auch die Schattenseiten davon. So, dann hast du 1000 Coaches, die alle wissen, was der Fehler ist an der Situation. Mhm. Aber trotzdem sind die litauischen Fans da schon sehr, sehr, sehr cool und sehr... ja, sehr, sehr speziell. Das ist ja nicht nur ein Sport, der denen wichtig ist, sondern es ist ja wirklich, hat ja in Litauen einen sozialen Stellenwert, ne, mit Sabonis, der da wirklich also ich rede von dem Vater, nicht dem jetzigen, dem jetzigen NBA-Spieler, der da wirklich als so sozialer Player und fast schon politischer Player irgendwie angesehen wird. Da hatten wir den Assistant Coach, der sein jüngerer Sohn ist. Also man hatte da auch schon ein paar Einblicke ins Land und wie sozial wichtig Basketball bei denen halt auch ist. Ne? Das ist eine Art, wie sie sich definieren, wie sie ihren Nationalstolz definieren. Also war spannend.
Das ist irgendwie faszinierend, also weil es ja eigentlich so ein kleines Land auch ist und trotzdem hat man dann gerade bei solchen Turnieren immer so das Gefühl, die sind halt überrepräsentiert, die sind halt irgendwie alle dabei und das ist so für die halt der Sport. Also ich finde das auch immer total faszinierend.
Ist, glaube ich, durch die Historie da ganz, ganz wichtig. Als die ihre Unabhängigkeit, ich glaube, war ja auch ähnlich wie Deutschland in den frühen 90ern bekommen haben, war da, glaube ich, auch die Suche nach so einer Identität ganz stark. Und da war das litauische Basketballteam um diesen Sabonis halt total am Boom und haben da Weltmeisterschaften Medaillen gewonnen und Europameisterschaften Medaillen gewonnen. Daher hat es halt so einen riesen Stellenwert, da die beiden Sachen so parallel gelaufen sind und Leute, so die Älteren jetzt noch erzählen, wie unglaublich das für sie war und wie stolz sie auf ihr Land damals waren, als sie nicht mehr Teil der Sowjetunion waren und auf einmal als so kleines Land auf der Weltbühne dann Basketballspiele gewonnen haben unter ihrer Flagge, unter ihrer neu wiedergewonnenen Flagge. Und das merkt man halt so, dass was Historisches, was so Soziales auch für die hat.
Ja, auf den Rängen findet man jetzt dann auch irgendwie immer noch sehr, sehr viele Leute, die halt das gleiche T-Shirt wie bei der Olympia 1992 einfach immer noch anhaben und das immer noch wahrscheinlich sehr gut pflegen und in der Zwischenzeit auch immer wieder rausgeholt haben. Also ist schon echt cool.
Du meinst dieses, wie nennt man das, dieser Farbenkringel?
Ja, genau. Es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt, aber ich will auf jeden Fall auch so ein Ding haben. Das ist...
Batik heißt es halt. Genau, so ein Batik-Look. Und das, wo Geschichte dahinter ist wohl, dass die sich keine Trikots leisten konnten für eine WM. Und dann hat eine amerikanische Band die Trikots gesponsert. Hat die aber, wie heißen die?
Grateful Dead?
Zufällig? Lass mich lügen, ist so eine Rockband, glaube ich. Okay. The Grateful Dead, ja genau.
Ja, diese psychedelische, ja doch, das passt ja auch voll. Ja. Okay, krass, das wusste ich auch nicht.
Und deshalb haben diese T-Shirts, die wahrscheinlich auch danach gedruckt wurden, auch immer noch so ein Batik-Druck mit, mit so, nicht mit Totenköpfen, aber so mit Skeletten und solchen Sachen drauf, das ist ganz witzig.
Überragend. Ja. Für dich hat sich das ja dann doch trotzdem jetzt relativ früh abgezeichnet, dass es halt in Kaunas nicht weitergeht. Es hat jetzt trotzdem ziemlich lange gedauert, bis es erstmal diesen Wechsel nach Spanien gab, nach Murcia. War das für dich schwierig, irgendwie im Sommer mit dieser Ungewissheit umzugehen? Und es war auch irgendwie noch ziemlich andere Situation für dich, oder?
Ja, es war relativ schnell klar im Sommer, dass dass Kaunas da den, oder Jalgiris den Schlussstrich auch zieht in unserem Vertrag. Und dann war ich erstmal eine ganze Zeit lang Free Agent und das war anstrengend, es war eine anstrengende Zeit. Weil wir uns halt darauf entschieden haben, okay, das wird jetzt das Jahr, also meine Agenten darauf entschieden haben, dass jetzt das Jahr wird, wo man wirklich nochmal länger wartet, um auf eine Euroleague-Option dann auch mal zu gamblen. Und der Plan war originalerweise eigentlich Ausland. Und da haben wir dann länger drauf gewartet, genau.
Und wie war das? War so eine Option wie Murcia, lag die dann irgendwie schon länger auf dem Tisch und du hast halt gedacht, okay, ich warte erstmal ab und wenn nicht, dann doch? Oder hat sich das auch eher kurzfristig dann ergeben?
Auch sehr kurzfristig. Das war, ich glaube, wir haben die EM gespielt. Um ehrlich zu sein, hat mir die EM einen ziemlichen, ziemlich viel Ruhe gegeben, wenn man in Deutschland war, was zu tun hatte und nicht die ganze Zeit selber in der Halle stehen musste und trainieren musste. Somit war ich da einfach mit guten Jungs, mit guten Freunden umgeben. Und man hat auf ein Ziel zusammengearbeitet und dann war die EM aber auch irgendwann wieder vorbei. Dann war ich schon in Berlin und war dann, glaube ich, die nächsten 3 Wochen weiterhin einfach in meiner Wohnung in Berlin. Noch ein bisschen trainiert, aber eigentlich auf ein Jobangebot gewartet. Und dann hat sich in Murcia jemand verletzt, der so ziemlich meine Position ausfüllt. Der bei FS früher gespielt, James Anderson. Und hat haben die halt nach jemandem gesucht, der kurzfristig einspringen kann. Und dann war die Idee eigentlich von deren Seite auch erstmal einen kurzfristigen Vertrag aufzusetzen, einen Einmonatsvertrag mit der Option, den dann halt von beiden Seiten nach einem Monat oder nach anderthalb Monaten auch auflösen zu können.
Du hast gesagt, die EM war gut, weil du was zu tun hattest. Das ist sehr gut, das so auszudrücken. Das war für mich tatsächlich auch noch eine Frage, ob das für dich irgendwie so ein bisschen ja eine Überlegung war, ob du halt teilnimmst oder nicht, weil du keinen Vertrag hattest. Weil ich denke mir, also einerseits kann man sich ja mit einem guten Turnier auch empfehlen. Und andererseits kann man sich natürlich auch verletzen und dann ist es halt wiederum total schwierig, den nächsten Vertrag wahrscheinlich zu bekommen. Deswegen war das eine Überlegung, die man sich als Spieler auch macht oder ist eher einmalige Gelegenheit, da bin ich einfach dabei?
Nö, die Gedanken macht man sich schon, das stimmt schon. Aber trotzdem, am Ende hatte ich Lust zu spielen. Es hat auch gab noch ein paar andere Situationen, die es ja immer im Sommer gibt. Da ist mir Coaching-Staff in der Nazi dann auch entgegengekommen. Haben mich zu einer Hochzeit gehen lassen, die mir sehr, sehr wichtig war. Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall möchte ich da sein. Aber war schon sehr, sehr schön, dass ich da bei der Heim-EM auch teil sein konnte.
Ja, ich denke mir, ist ja ganz gut gelaufen, aber bevor wir auf die EM gleich nochmal kommen, du warst jetzt dann etwas mehr als einen Monat, glaube ich, in Spanien. Wie war die Zeit so für dich? Also hat dir das irgendwie trotzdem gefallen? Wäre das auch eine längerfristige Perspektive gewesen? Oder?
Es war sehr schön da. Doch, es war sehr schön in Murcia. Dass einmal die ACB eine unglaubliche Liga ist und unglaublich spannende Liga auch vom Spielstil völlig anders ist, war auch was ganz Neues für mich. Ich meine, ich kenne über Berlin und über Aito und über Israel und Imar schon so ein bisschen diesen spanischen Stil, den natürlich auch in der ACB ähnlich spielen. Und es war ganz, ganz interessant, wie viele Teams dort eigentlich so diesen klassischen Aito-Stil spielen. Also und wie hoch er dort auch geschätzt wird. Das war spannend zu sehen. Und ich habe meine Zeit da muss ja wirklich genossen. Erste Woche ist immer schwer, wenn man erstmal einen neuen Team ankommt und erstmal gucken muss, wie man sich zurechtfindet und was überhaupt hier meine Aufgabe ist. Aber die haben mich da sehr gut aufgenommen. Wirklich nur Positives über UCAM zu sagen.
Jetzt bist du in München und es ist ja auch da nicht unbedingt so, dass du irgendwie langsam rangeführt wirst oder so, sondern warst jetzt eigentlich ja von Beginn an voll drin. Also kaum mal irgendwie die Möglichkeit zu trainieren gehabt und dann gab es irgendwie natürlich sofort das erste Spiel. Wie kompliziert ist das so, mitten in der Saison in ein neues Team dann reinzufinden?
Es ist doch schwierig, gerade so zu verstehen, was eigentlich, was von dir erwartet wird, was von dir als Einzelspieler erwartet wird, aber auch so, was der Coach oder was das Team vom Team erwartet wird. Also diese Teamphilosophie zu verstehen und den Spielstil zu verstehen, das ist doch schon ab und zu mal ein bisschen knifflig. Es waren jetzt seit August einfach wirklich drei verschiedene Teams. Nationalmannschaft, dann Borussia und jetzt München. Also es war doch interessant, verschiedene Spielstile zu spielen und auch so die verschiedenen Ideen zu sehen.
Fällt dir das persönlich irgendwie leicht, dich dann relativ schnell an neue Stile anzupassen? Also ich meine, es funktioniert ja dann irgendwie doch immer relativ schnell, aber ist das irgendwie was sich über die Jahre entwickelt hat und was bei dir gereift ist? Oder hattest du das schon immer, dass du relativ schnell einfach in ein Team reinkommen konntest und halt irgendwie deinen Teil gemacht hast?
Ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun, auf jeden Fall. Dass man Sachen versteht, dass man Sachen schneller versteht, dass man sich selber auch ein bisschen besser kennt. So, wenn du mich jetzt unter Vertrag nimmst, dann hast du ja auch eine gewisse Idee, warum du mich genommen hast und nicht den anderen Spieler oder eine andere Position von Spielern. Also du weißt ja auch als Team dann oder als wer auch immer das dann in der Situation ist, als GM oder als Sportdirektor oder Coach, was du bekommst. Deshalb, ich glaube, es ist immer so eine Mischung. Man muss schon das spielen, was man kann, wo seine Stärken auch sind und dann sich einfach ein bisschen anpassen ins Gesamtgefüge. Und das Beste ist einfach, wenn man dabei einfach ein guter Teammate ist und dann macht das Teamgefüge ist auch einfacher für dich, irgendwie mal durch ein paar Fehler durchzukommen. Einfach eine gute Zeit hat und diese Connection mit den Mitspielern aufbaut, dann läuft es eigentlich schon alles.
Wie detailliert sind dann jetzt so die Anweisungen, die du von Coach Trinkieri bekommst, also vor einem Spiel? Weil also in der kurzen Zeit lernt man jetzt kein 500-seitiges Playbook auswendig oder so, sondern also so funktioniert das ja noch nicht. Aber wie detailliert gibt er dir denn jetzt was mit vor Spielen?
Na, da hilft es schon, dass er Spiele auch stärker vorbereitet und nicht nur mit gewissen Plays, sondern mit gewissen Ideen an Spiele, an jedes einzelne Spiel oder an ganz bestimmte Spiele herangeht. Dadurch musste ich jetzt nicht 40 Plays und 40 Last-Second-Inbound-Plays lernen. Das wäre schwierig gewesen, ja.
Ja. Er hat erzählt jetzt, dass er schon 2014 dich eigentlich nach Bamberg holen wollte. Hat das jetzt irgendwie für dich auch eine Rolle gespielt und gab es über die Jahre auch mal Kontakt zwischen euch, also zwischen dir und Coach Trinkieri?
Die Geschichte stimmt, ja. da hatte ich.
Hat er nicht einfach erfunden.
Nein, Quatsch. Das war, das stimmt so. Genau, da war in Bamberg, glaube ich, dieser Umschwung von. Wer war denn der Coach vorher? Vor Trinkieri.
Ist das schon Fleming?
Ja, natürlich Fleming, ja, genau. Ja, es ging von Fleming zu Trinkieri und in der Situation hatte ich mich dann auch für Berlin entschieden, auch für Euroleague entschieden zu dem Zeitpunkt, weil Berlin in der Euroleague stand. Wir hatten jetzt dazwischen drin nicht großartigen Kontakt. Weil wir auch, glaube ich, da nicht großartigen Kontakt hatten, außer ein, zwei Gespräche. Und ja, war auch zu der Albertzeit natürlich dann auf Münchener Seite, ne?
Ja. Ja, also ich meine, manchmal hat man das ja vermutlich trotzdem, dass man weiß, okay, das ist zwar mein Rivale, aber es gibt so eine gewisse beidseitige Wertschätzung oder sowas, einen gewissen beidseitigen Respekt, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ach klar, ja, auf jeden Fall.
Du kennst ja jetzt auch relativ viele Spieler im Team irgendwie bereits, also unter anderem natürlich von der EM. Hilft dir das dann sehr auf dem Court, um sich irgendwie sofort einzufinden?
Ich glaube, das hilft dabei, was ich eben gerade schon angesprochen habe, einfach ein guter Teammate zu sein und auch schon ein bisschen zu verstehen, wie die Rollen sind und ja, mit so kleineren Gesprächen mal ein paar Sachen zu verstehen, dass man da einfach relativ schnell anknüpfen kann. Weißt du, dass man nicht erst, dass man direkt in so eine Comfortzone springen kann, wo ich dann halt auch die Gespräche haben kann und sage, warum machst du das? Warum machst du nicht das in der Situation oder was muss ich hier machen? Da helfen diese Beziehungen auf jeden Fall. Und dann, dass man halt schon ein paar Leute hat, mit denen man auch off the court direkt mal abends was essen gehen kann oder auf ein Käffchen geht.
Ich musste da so ein bisschen an die EM zurückdenken, weil das dort, also in der Vorbereitung ja oft hieß, okay, das ist, es ist nicht so leicht, irgendwie selten oder fast nie war mal irgendwie der ganze Kader gleichzeitig gesund und stand zur Verfügung. Also es war halt irgendwie relativ schwierig, da mal irgendwie was einzustudieren und trotzdem lief es ja irgendwie von Beginn an sehr, sehr gut. Also unter anderem war da ja auch in den ersten Spielen sehr ein Thema, dass es so diesen, in Anführungszeichen, Berliner Block gab, halt mit Spielern, die sich aus dem Verein schon irgendwie sehr gut kennen. Sind diese Situationen jetzt für dich so ein bisschen vergleichbar?
Es ist schwierig, das zu vergleichen, weil du in diesem Nazio-Sommer so ein kurzes Fenster hast. Und in der Nationalmannschaft hilft es auf jeden Fall, dass wir uns alle länger kennen, zusammengespielt haben. Genauso wie, dass wir auch einfach jetzt gute Beziehungen haben. Weißt du, da ist niemand, den gar keiner kennt, der jetzt auf einmal aus nirgendwo irgendwie einen deutschen Pass bekommen hat. So viele Leute kennen Nick schon. Der hat da ganz einfach reingepasst. Und der Rest der Nation, so, ich weiß nicht, mit wem von den Jungs ich als erstes gespielt habe, vielleicht sogar mit Daniel und ich weiß nicht, ob Dennis bei der U18 damals dabei war. Aber so, es geht ja schon irgendwie so 15 Jahre zurück, dass man sich kennt.
Ja. Wenn wir schon bei der EM sind, ist das mittlerweile verarbeitet oder angekommen, was ihr da geschafft habt in diesem Turnier?
Für mich war es ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil man halt direkt ins nächste Thema gesprungen ist. So, an einem Tag warst du noch, hast du dich noch irgendwie mit einer Medaille gefeiert oder hast noch gegen Antetokounmpo gespielt und warst auf so einem riesigen High, bist auf so einer riesigen High-Welle geritten und gefühlt 4 Tage später saß ich dann zu Hause in Berlin mit meiner Frau und meinem Hund in einer Einzimmerwohnung und wir haben uns angeguckt und sagen, okay, ja, back to reality, jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis irgendwie der nächste, bis der nächste Job kommt, sagen wir es mal so. Und war ein relativ schneller Umschwung für mich auch. Also es waren riesige Emotionen, es war so höchst emotional zu dem Zeitpunkt. Aber danach war es auch relativ schnell wieder so das nächste Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass für die Jungs, die direkt im Verein ran mussten, sogar noch extremer war.
Ja, das ist krass, dass du das sagst. Aber also, es macht Sinn, also so eng gestaffelt, wie das dann teilweise ist, hat man ja echt nicht so viel Zeit, um zu sagen, so ich habe hier was richtig Besonderes geschafft, so wir haben zusammen was richtig Besonderes geschafft, sondern es ist halt irgendwie sofort das Nächste. Also denkt man gar nicht so dran, aber also macht natürlich voll Sinn. Sind so diese Wochen, während das Turnier läuft, sind die dann, also kann man das in der Zeit schaffen, dass halt diese ganzen anderen Überlegungen komplett weg sind und die kommen dann auf einmal wieder oder schwingt das trotzdem noch so ein bisschen mit irgendwie währenddessen?
Nee, wir haben uns schon probiert, eigentlich so bestmöglich einfach abzuschirmen. Ich meine, ich wusste so oder so, dass ich bis zum Ende der EM oder bis zu dem Ende unserer EM da sein werde und dass das erstmal das Thema ist. Hab darüber auch mit meinen Agenten gesprochen, sodass ich eigentlich keine Information von außen, dass es jetzt nicht relevant ist, außer da gibt es eine direkte Entscheidung, die getroffen werden muss. Von daher hat man sich da schon eigentlich ein bisschen eingehüllt und hat auch probiert, einfach die Zeit mit dem Team zu verbringen und das wirklich auch zu genießen.
Es war ja echt eine spezielle Situation, also weil du auch nicht der Einzige ohne Vertrag warst zu dem Zeitpunkt. Ne? Also Joe Vogtmann hat, glaube ich, während der K.O.-Phase dann in Mailand unterschrieben und bei Dennis Schröder, ich weiß gar nicht, war es vor dem Halbfinale oder war es nach dem Halbfinale? Es war auf jeden Fall auch erst ganz spät im Turnier.
Ne? Ja, genau. Das stimmt. Es gab einige Leute, die auf jeden Fall auch noch mit ihren privaten Situationen da ein bisschen zu kämpfen hatten oder die zumindest noch in Motion waren. Aber wir haben es, glaube ich, alle ganz gut hinbekommen, uns auf den Punkt zu fokussieren und einfach da auch beim Team zu bleiben.
Ja, es war, ich meine, man konnte es ja natürlich nur von außen sehen, aber es wirkte auf jeden Fall so, als gäbe es halt irgendwie echt einen sehr, sehr, sehr krassen Fokus, sehr krassen Team-Spirit. Das war jetzt insgesamt für dich, glaube ich, das fünfte große Turnier schon, bei dem du dabei warst. Was war diesmal anders? Also warum es diesmal halt gereicht hat, dass es halt wirklich richtig weit ging und dass man am Ende sogar dachte, so wenn es ein paar Mal ein bisschen anders fällt, dann hätte es sogar vielleicht sogar noch mehr gehen können. Also was war die Entwicklung, die letztendlich dazu geführt hat, dass es bei diesem Turnier so erfolgreich gelaufen ist?
Gute Frage. Hört sich jetzt so einfach an. Ich glaube, wir sind besser geworden, alle individuell. Sind ja doch noch ein Haufen Spieler, die jetzt zwar da sind, aber auch ein Haufen Spieler, die nicht da waren bei der EM oder die alle einfach besser, älter, erfahrener geworden sind. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, was gewisse Situationen angeht. Und wir kennen uns länger. Wir spielen dadurch wahrscheinlich auch wirklich besseren Basketball zusammen. Dann kommt einfach so viel Talent auch einfach dahinterher. Man sieht es ja mit Franz, aber auch so mit Leuten wie Justus, der jetzt in Spanien ist und ich glaube auch 21 ist und da eigentlich auch eine richtig gute Rolle in Spanien spielt. So, die Situation gab es schon vor ein paar Jahren selten. Ne?
Wie war das für dich so zu sehen, wie Franz Wagner halt bei seinem ersten großen Turnier irgendwie direkt so eine krasse Rolle gespielt hat, so eine krasse Verantwortung auch übernommen hat?
Ja, es war geil. Es war ziemlich geil, Franz einfach so in seinem Element zu sehen. Das ist ein krasser Typ, ja.
Ja, Dennis Schröder sagt ja immer über ihn, wenn er halt so weitermacht, wird das ein ganz großer. Ich nehme an, die Einschätzung teilst du wahrscheinlich auch, was ihn angeht.
Ja, auf jeden Fall, weil einfach auch, wenn man so um ihn herum ist, er ist einfach so ein angenehmer Typ. So angenehm und arbeitet einfach konstant. Also wirklich, es war beeindruckend, ihn zu sehen, wie er so in seinem Modus ist. Orlando hat natürlich Leute mitgeschickt, die sich um ihn und Moritz ein bisschen kümmern. Aber das heißt nicht, dass die ihn da nur pushen, sondern dass er die Leute teilweise auch so ein bisschen zieht und sagt so, ey, lass mal hier nochmal heute Morgen nochmal eine Krafttrainingseinheit reinkriegen. Und war schon beeindruckend zu sehen, auch wie das Ganze, wahrscheinlich auch wie das auf einem NBA-Level dann läuft. Dass du dich nie gefühlt bei einer Aktion oder bei einem Spiel oder an einem Tag einfach kaputt machst, weil das dir einfach konstant arbeiten. Dass da jeden Tag Krafttraining ist und das auch schon ziemlich, sieht von außen ziemlich durchgeplant aus.
Ich finde bei ihm diese Entwicklung so faszinierend, dass bevor er gedraftet wurde, hieß es halt von vielen Experten, der ist extrem spielintelligent, den kannst du eigentlich in jedes Team reinpacken und der wird da irgendwie funktionieren. Also gerade weil er halt irgendwie sich so gut abseits des Balles bewegen kann. Und jetzt, also er ist jetzt in seinem zweiten NBA-Jahr, ist es ja jetzt schon so, dass du ihm halt aber auch den Ball geben kannst und er selber kreieren kann. Also dass er selber irgendwie Pick-and-Rolls laufen kann, dass er für sich selbst Punkte erarbeiten kann und so. Hast du das früher schon erwartet, dass er diese Entwicklung auch machen wird? Oder hat dich das auch ein bisschen überrascht?
Boah, überrascht hört sich an, als ob man nicht an ihn geglaubt hätte. Hm. Aber es ist beeindruckend. So. Es ist einfach beeindruckend zu sehen, so wie krass sich sein Game so entfaltet hat. Das ist schon beeindruckend.
Du hast ja jetzt selber über deine Karriere schon echt sehr viel gewonnen. Also mit Alba sowieso viele, viele, also zwei Meisterschaften, zwei Pokal und auch vorher schon am College bist du zweimal Champion geworden. Ist diese Medaille jetzt irgendwie trotzdem, oder beziehungsweise sagen wir so, wo ordnet sich diese Medaille jetzt als unter deinen Karriere-Highlights ein?
Es ist einfach schön, dass, ich glaube, man auf jedem Level was gewonnen hat. Sonst wäre für mich noch dieses Level Nationalmannschaft wäre dann ja, ohne einen Titel irgendwie ausgegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch 5, 6, 7 Jahre Nationalmannschaft spielen kann. Von daher war es wirklich schön, dass eine schöne Story auch so im Gesamten, dass das in Berlin passiert ist, dass man Family, Freunde da hatte und auch so diesem ganzen Nationalmannschaftsthema nochmal so eine Medaille, mit so einer Medaille das Ganze auch irgendwie abrundet. Bedeutet jetzt nicht, dass ich keinen Bock mehr auf Nationalmannschaft habe, sondern dass man einfach sagt so, wow, okay, wir haben da schon was geschafft, obwohl man auch immer noch sieht, so wir haben jetzt im Sommer ein Turnier, wo man auch wieder angreifen kann.
Ja, es geht ja immer relativ schnell weiter. Wo verwahrst du sie denn momentan, wenn du jetzt gerade selber noch im Hotel bist und auf Wohnungssuche bist?
Die ist bei meiner Familie.
Sehr gut.
In Berlin.
Das Publikum war jetzt im Vergleich zu anderen Fieberturnieren, die man schon gesehen hat, irgendwie sehr speziell. Also gerade in Köln war ja wirklich von Anfang an unheimlich viel los, selbst bei Spielen jetzt ohne deutsche Beteiligung. In Berlin wurde es dann auch, also gerade bei den deutschen Spielen war es ja wirklich auch eine sehr, sehr tolle Atmosphäre. Hat dich das auch so in deiner Heimatstadt irgendwie noch besonders gefreut, dass man halt irgendwie zeigen konnte, so okay, hier entsteht halt wirklich eine gewisse Basketballbegeisterung?
Ja, total. Also die Vorrunde war unglaublich. Ich wusste nicht, dass Köln so basketballbegeistert ist und die Stimmung in Köln oder auch beim Griechenland-Spiel war schon ab der, was man in Deutschland erlebt. Und war schön, dass man auch, also wir haben alle über eine Heim-EM gesprochen und okay, wir können was erreichen und so weiter und so fort. Aber es war auch schön, dass so das Ganze drumherum gestimmt hat. Das ist nochmal was anderes, wenn du was gewinnst und das Gefühl, okay, irgendwie hat uns hier niemand begleitet dabei. Irgendwie gab es gar keine Atmosphäre dabei. Aber dafür war besonders Köln irgendwie ein sehr besonderer Standort. Weißt du, du hattest das Hotel, in dem neben uns auch alle anderen Teams noch mit alle anderen Stars, so die auch in dieser Gruppe waren, dann dort waren. Die waren direkt in der Stadt, wirklich 5 Minuten vom Dom. Bist ein bisschen schneller gegangen, bist da an den Fans vorbei, ja, an anderen Fans. Du hast so ein paar. Es war alles sehr, sehr, sehr zentral. Das fand ich sehr extrem cool in Köln. In Berlin, natürlich größere Stadt, war es ein bisschen dann, wie soll ich sagen, so ein bisschen zerrissen. Also man hat die Fans ein bisschen weniger wahrgenommen. Und trotzdem war die Stimmung da sehr schön.
In Köln gab es da dann irgendwie zwischen den Teams auch irgendwie in der Zeit da im Hotel irgendwie größeren Austausch oder war das schon eher, das sind unsere Rivalen, die kriegen jetzt irgendwie einen Spruch und sonst eher nichts?
Ach, ist doch immer so, wenn man die Leute kennt, wenn man mit alten Mitspielern trifft, so ist doch immer cool eigentlich.
Ich finde es persönlich irgendwie schade, dass es nach so einem Turnier, wo ja auch dann irgendwie so eine Euphorie entsteht, dann eigentlich ein Jahr dauert, bis das Team auch nur in einer ansatzweise ähnlichen Besetzung wieder zusammenkommen kann, wegen den Ansetzungen. Wie ist das für euch als Spieler? Also ich meine, sportlich, ihr habt ja sehr schnell zusammengefunden, das war ja da jetzt irgendwie nicht so das Problem, aber würdest du dir trotzdem wünschen, dass es irgendwie ein bisschen anderes System gäbe? Also gerade so hinsichtlich der Möglichkeit, auch irgendwie nachhaltig was zu schaffen?
Ja, diese schwierige Frage, weil dieses ganze Fenstersystem ja eigentlich eine extreme Katastrophe ist. Du hast ja immer wieder andere Konstellationen, die da irgendwie mitspielen. Du hast dann dieses Thema Euroleague, Champions League, NBA. Es sind ja so viele Inkonstanten, die dabei sind. Deshalb kannst du da schwierig sagen, irgendwie, okay, wir bauen jetzt über die nächsten Jahre was auf. So, wer weiß, wer jetzt irgendwie bei der WM da ist. Deshalb ist es auch schwierig zu sagen, okay, klar, es ist die Hoffnung da, dass wir bei der WM angreifen, aber man weiß auch wieder nicht, wer da ist, wer hat in der NBA einen Contract hier zum Beispiel. Das sind ja auch immer so Fragen. Ist schwierig. Es ist schon sehr, sehr schwierig und das kriegen die anscheinend nicht so richtig hin.
Ja, es ist echt schade, aber ich meine, es ist irgendwie gut zu hören, dass das für euch Spieler halt auch nicht zufriedenstellend ist, weil ich denke mir halt auch so, also gerade jetzt, das wäre ja irgendwie so ein Zeitpunkt, wo man denken könnte, man könnte diesen Schwung vielleicht auch irgendwie mitnehmen. Aber so auf die Art und Weise ist es natürlich echt schwierig.
Ja, absolut. Es ist auch schwierig für uns Spieler irgendwie zu sehen, wann man überhaupt irgendwie sich da für die Nationalmannschaft bereitstellen kann. Jetzt war bei mir die Frage, soll ich dieses Fenster spielen, das gerade stattgefunden hat gegen Slowenien und Finnland? Weil eigentlich war ich in der Champions League, dann kam es auf einmal auf, okay, vielleicht doch Euroleague mit München. Ist auch für die Verbände eigentlich eine Katastrophe. Wie sollen die, also das war jetzt auch wieder Hektik. Man muss mit Coach sprechen, mit Coach Gordy Herbert, okay, der dann auch fragt, ja, möchtest du spielen oder nicht? Und dann sagt, ja, in welcher Konstellation? Ja, ich habe eigentlich schon Lust zu spielen und Deutschland zu repräsentieren. Ich weiß aber selbst noch nicht mal, in welcher Konstellation ich zum Verein stehe und so weiter und so fort. Also wenn das mal wenigstens geklärt wäre, dass man sagen kann, okay, egal wo, in welcher Liga ich jetzt spiele, kann ich zur Nazio gehen. Das hört sich doch eigentlich nach einer Situation an, die regelbar sein sollte.
Ja, eigentlich schon. Aber lass uns noch mal kurz so auf die Atmosphäre kommen, weil, also ich musste daran denken, dass du ja damals in UConn gespielt hast, dass du halt auch NCAA Tournament so wirklich bis zum Ende gespielt hast, zweimal gewonnen hast und daher, also das ist ja in den USA eigentlich das, wo man halt die krasse Atmosphäre bekommt. War das jetzt irgendwie zu vergleichen, wie das während der EM war, zur damaligen Atmosphäre oder ist das nochmal eine andere Hausnummer?
Ja, was auf jeden Fall ähnlich ist, ist so dieser K.O.-Modus, ne? Dass du merkst, okay, wow, wir haben jetzt ein Spiel, dieser Fokus ist extrem hoch im Team. Du kannst dir da eigentlich keine Slippage so erlauben, du kannst kein Wegrutschen erlauben, sondern musst da wirklich auf den Punkt liefern. Und auch wie die Fans natürlich dann irgendwie von Moment zu Moment mitfiebern und man merkt, okay, wir haben hier eine wirkliche Chance auf eine Medaille. Das war schon sehr cool.
Ist dieser K.O.-Modus eigentlich, also macht das in irgendeiner Form, also macht das mehr Spaß, als über eine ganze Serie zu gehen oder ist es einfach was vollkommen anderes und man sollte es nicht vergleichen?
Brauchen wir nicht vergleichen, glaube ich, weil es hat seinen, so dieser Turniercharakter ist einfach spannend. Das ist schon cooler.
Ja, es ist halt, also gerade, es gibt halt mehr Upsets dadurch, ne? Also durch die Serien hast du halt häufiger, dass das stärkere Team sich dann auch wirklich durchsetzt, auch wenn es wahrscheinlich auch nicht jedes Mal passiert, aber so dieses Upset-Potenzial finde ich schon auch immer sehr, 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 sehr aufregend irgendwie so zum Zuschauen.
Ja, genau. Ist ja auch beim NCAA-Tournament dann so, dass nicht unbedingt immer das talentierteste Team gewinnt, sondern wirklich einfach das Team, was so ja, on point ist, was einfach auch eine gute Siegesserie hinbekommen kann, im Fluss bleibt und das auch vielleicht am schnellsten in diesen Spielen adaptieren kann.
Hast du eigentlich noch eine enge Bindung so zur Uni?
Ja, ich glaube, diese Uni-Bindung bleiben immer so ein Leben lang, gerade durch dass ich meine Frau auch da kennengelernt habe, eigentlich im Sommer immer in den USA mindestens für ein, zwei Wochen bin und dann auch öfter mal da vorbeischaue, ist man da irgendwie schon noch dran. Ist natürlich jetzt über die Jahre ein bisschen eingeschlafen, aber ja.
Das ist ja in den USA irgendwie häufig eine stärkere Identifikation jetzt auch mit den College-Teams als mit irgendwelchen Clubs. Also hat man so zumindest das Gefühl, du warst ja damals die vollen 4 Jahre dort. Vermisst du so das amerikanische Leben, also den Alltag manchmal?
Es gibt genügend Sachen, die ich auf jeden Fall aus den USA nicht vermisse. gerade glaube ich, die letzten paar Jahre waren da schon sehr, sehr kritisch. Aber du kannst es dort auch, kannst ja auch ein sehr, sehr angenehmes Leben irgendwie aufbauen. Gerade die Beziehungen dort sind ja, schon ziemlich offen und wird oft eingeladen. So dieses Soziale da ist eigentlich schön.
Stand das bei dir eigentlich irgendwann nochmal zur Debatte über die letzten Jahre, ob du nochmal rübergehst, also in die NBA? Du hattest ja 2014 Summer League gespielt, danach dann nicht mehr.
Nee, das war für mich eigentlich relativ schnell dann raus.
War auch die Erfahrung so in der Summer League einfach nicht wirklich was für dich, oder?
Genau. Ich glaube, Summer League war ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist das Spiel jetzt für den Moment auch wirklich nichts für mich, wie in der NBA gespielt wird. Oder ist ja sehr viel off the dribble und sehr viel Einzelaktionen. Da bin ich einfach, glaube ich, ein europäischer Spieler.
Jetzt bist du 31, hast bis 2025 unterschrieben in München. Ging es jetzt auch darum, irgendwie erstmal einfach wieder ein bisschen Stabilität zu haben, nachdem so die letzten anderthalb Jahre halt, wie wir beschrieben haben, eher so ein bisschen turbulent waren?
Der Punkt war auf jeden Fall auf meiner Plus-Minus-Liste für Argumente, war auf jeden Fall auf der Plus-Seite, ja.
Was stand da sonst noch so alles drauf?
Ja, genau, die Sachen, über die wir vorher gesprochen hatten, dass ich einfach eine Konstante hier sein kann, dass es mir auch wirklich eine Möglichkeit gibt, Euroleague zu spielen mit Leuten, die ich schon kenne, mit einem Team, das ich schon kenne, mit Teammates, mit denen ich schon gute Beziehungen habe.
Du hast ja eben schon gesagt, dass irgendwie mit der EM hast du es jetzt eigentlich geschafft, auf jedem Level irgendwie was zu gewinnen. Also hast ja wirklich bisher einfach auf Teamebene eine echt sehr, sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Also es rundet das ja im Prinzip schon so ein bisschen ab. Welche Ziele hast du jetzt noch?
Die Frage ist auf jeden Fall spannend. Es würde mich auf jeden Fall reizen, noch in der Euroleague in die Playoffs zu gehen. Das soll ja wirklich, wirklich, wirklich nochmal herausfordernd sein. Das wäre ein Ziel, was ich mir auf jeden Fall stecken wollen würde.
Und was muss in der BBL passieren, damit die Dominanz von deinem Ex-Verein endet?
Oh, das müssen wir erstmal schauen. Ich glaube, dafür muss man auch eine gewisse Konstanz einfach aufbauen, weil Berlin doch ja einfach diese Konstanz sich im Kader auch sich so ein bisschen als Markenzeichen gestellt hat und da glaube ich auch ihr großer Vorteil oft dann herkommt, dass sie eingespielt sind und dass Alba da so eine Stärke hat.
Und das ist jetzt etwas, was du denkst, was in München auch über die nächsten Jahre einfach aufgebaut werden muss?
Das könnte einer der Punkte sein, ja.
Alles klar. Dann ist das doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Erstmal musst du noch eine Wohnung finden.
Genau.
Und
bevor wir über Konstanz reden.
Ja, genau. Da entlasten wir dich dann jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar,
und
danke dir.
Ich drücke die Daumen bei der Wohnungssuche.
Dankeschön, Dankeschön. Ciao, ciao.
Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Abo oder sogar eine Rezension oder Bewertung. 5 Sterne, klar. Und empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.